Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. Heute spreche ich mit Anaïs Bode. Sie ist Trainerin und Coach für neue Führungskräfte, denn sie hat selbst erlebt, wie viel Unsicherheit der Start in die Führung mit sich bringen kann. Das ist auch der Grund, warum sie heute andere genau in dieser Übergangsphase unterstützt. Sie arbeitet mit Klarheit, Struktur und einer Prise Humor und macht dadurch Führung verständlicher und machbar. In der Folge sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, die ihr eigener Start in die Führung mit sich gebracht hat und wie sie damit umgegangen ist. Sie erzählt außerdem ganz konkret, was man zu Beginn machen kann, um sich den Einstieg zu erleichtern, und teilt da auch super wertvolle Tipps. Bleibt unbedingt auch bis zum Schluss dran. Da gibt es dann nämlich noch jede Menge Infos zu ihrer kostenlosen Online-Konferenz. Die findet nämlich in 2 Wochen schon statt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass du da bist, Anaïs. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Und du bist ja heute so ein bisschen als Doppelfunktion da. Du warst nämlich selber schon Führungskraft und kannst da deine eigene Erfahrung teilen. Und du bist aber auch selber Expertin und arbeitest mit jungen Führungskräften. Das heißt, wir kriegen heute die geballte Ladung an Wissen und Input von dir. Da freue ich mich schon sehr drauf. Magst du einfach mal ein bisschen so von deinem Background erzählen? Also was ist dein Background überhaupt? Wie bist du zu deinem Beruf gekommen und was machst du eigentlich?
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank erstmal, Mona, dass ich heute hier sein darf und dass ich ein bisschen was von meiner Erfahrung mit euch teilen darf. Ich bin ausgebildete Mathematikerin und Physikerin und ich habe angefangen, dass ich eigentlich Physikprofessorin werden wollte. Also ich wollte irgendwie so in die Forschung und ganz theoretisch arbeiten. Und habe dann aber gemerkt, als ich an der Uni saß und so im stillen Kämmerlein vor mich hinwursteln musste, das ist überhaupt nicht meins. Und eigentlich möchte ich mit Menschen zu tun haben und ich möchte mit Menschen irgendwie die Welt gestalten. Und bin dann als Werkstudentin losgelaufen, habe beschlossen, ich probiere mich mal aus, ich gucke mal, was ich machen kann, und bin dann Projektleiterin geworden. Habe in der Softwareentwicklung gearbeitet und da quasi das erste Mal so gemerkt, okay, was muss ich eigentlich tun, wenn ich dafür sorgen muss, dass Menschen am Ende ein Produkt produzieren. Da war ich jetzt noch nicht Führungskraft in dem Sinne, aber ich war so das erste Mal in dieser Rolle, dafür zu sorgen, dass Menschen am Ende etwas produzieren, etwas herstellen, sage ich mal. Und mir zu überlegen, wie kann ich sie denn dazu motivieren? Und da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Das ist irgendwie richtig herausfordernd. Und das ist auch was, was ich irgendwie, was mir ein bisschen auch liegt. Also wo ich so gemerkt habe, das ist halt eher das als das stille Kämmerlein an der Uni. Und dann bin ich als Trainee eingestiegen, war dann, ich glaube, 7 Jahre insgesamt bei der Daimler AG, heute Mercedes-Benz. Aber damals hieß es noch Daimler und wir haben Autos gebaut. Ich war im Werk in der Produktion, habe dafür gesorgt, dass die Maschinen wussten, was sie tun müssen, dass die Menschen wussten, angezeigt bekommen haben auf ihren Monitoren, dass die richtigen Teile da waren, damit die Menschen quasi die tollen Autos produzieren können. Das ist auch ein bisschen meine Autoleidenschaft dann geweckt worden. Vorher dachte ich nur Autos, aber dann war ich quasi da. Und da bin ich auch das erste Mal wirklich in eine richtige Führungsrolle gekommen. Habe die ersten Teams übernommen, war dann auch lange wie nennt man das? Executive Assistant hieß es damals, also Assistentin für einen Bereichsleiter unterwegs, wo ich so gesagt habe, okay, das ist meine Gelegenheit, mal reinzuschnuppern, wie ist denn so Führung von 400 Leuten? Also wenn du so Führungsebenen auch unter dir hast, wie musst du dann eigentlich agieren? Und das war ja jetzt nicht meine Aufgabe, weil dafür gab es ja meinen Chef. Aber ich war ja quasi wie so seine rechte Hand und habe mitgekriegt, okay, was sind denn so die Themen, die ihn dann umtreiben? Wie agiert er dann auch als Führungskraft von Führungskräften? Und habe so richtig gemerkt, ja, das ist einfach, da sauge ich alles auf, was passiert, und habe auch super viele Ideen, wie man sich da weiterentwickeln kann, wie auch sich die Organisation weiterentwickeln kann, die Menschen weiterentwickeln können. Ich habe so ein Händchen dafür gehabt, Impulse zu geben, also auch Leuten zu sagen, Mensch, wenn, ne, so wie du das gerade gesagt hast, hat das folgende Wirkung ausgelöst. So, oder wenn sie selber gesagt haben, das hat nicht so funktioniert. Und dann bin ich immer mehr in diese Rolle reingewachsen, eigentlich eher Führungskräfte dahin zu beraten und zu coachen, wie sie ihre Bereiche, ihre Teams, ihre Abteilungen wirklich gut aufstellen können. Wie sie das hinbekommen, dass alle Mitarbeitenden motiviert sind, dass sie engagiert unterwegs sind, weiterdenken, eigenverantwortlich handeln, nicht so Dienst nach Vorschrift und ich stehe vor einem Problem, ich weiß die Lösung nicht, ja gut, dann bin ich jetzt sozusagen so ein bisschen Arme hoch, ich kann jetzt nichts mehr tun, ich mache jetzt nichts mehr so, sondern einfach dann zu sagen, okay, was kann ich tun, wie kann ich es irgendwie lösen und da wieder Energie in die Abteilung zu bekommen. Ich war da lange in Konzernumfeldern unterwegs, also so sehr alteingesessenen Organisationen, die ja tendenziell so ein bisschen den Ruf haben, träge zu sein, wo aber auch ganz, ganz viele Menschen unterwegs sind, die sagen, ich will es eigentlich gar nicht so haben. Aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Wie kriege ich hier Bewegung rein? Ich habe junge, motivierte Menschen und dann habe ich Leute, die schon lange in dieser Struktur arbeiten und die ja auch ihre Berechtigung hat. Also auch, dass die so träge ist, das hat ja auch seinen Grund und das hat ja auch sehr viel Wert. Wie kriege ich diese beiden Sachen so zusammen und kriege da eine gute kontinuierliche Bewegung in kleinen Schritten rein. Und dann bin ich gewechselt von Daimler zur Bahn, war da auch 5 Jahre insgesamt und habe danach entschieden, dass ich mich jetzt tatsächlich damit selbstständig mache. Das war 2022 und begleite seitdem ganz unterschiedliche Führungskräfte da drinne, wie sie quasi ihre Bereiche weiterentwickeln können, um einfach diese motivierte, engagierte Arbeitsweise zu kommen. So. Das war jetzt ein bisschen länger, aber ich hoffe, es kam so ungefähr rüber.
Ja, voll. Nee, also ich finde es mega spannend. Ich wusste das auch gar nicht, dass du am Anfang eigentlich an die Uni wolltest. Hatten
Ja.
wir noch gar nicht drüber gesprochen. Finde ich auch immer interessant, dann nochmal so andere Aspekte aus dem Werdegang dann zu hören, den ich selber auch noch nicht so kannte.
Ja.
Warst du jetzt zuerst Executive Assistant und dann selber Führungskraft oder umgekehrt?
Bevor ich Executive Assistant war, habe ich ein Team quasi übernommen. Aber wie das so in Konzernen ist, man muss durch Prozesse durchlaufen, man muss Assessments bestehen. Das geht alles nicht immer so ganz einfach. Und dieses Team habe ich quasi so interimsweise übernommen. Also formal gab es noch eine Teamleiterin über mir, aber wir haben das quasi gesplittet und haben gesagt, ich bin alleine für den Teil verantwortlich. Fachlich und von der Führung, der damals für das Werksberichtswesen zuständig war. Genau, und kann dann so zu, und sie kümmert sich um die ganzen, damals waren es Governance-Themen und so weiter. Was sie natürlich dann letztlich noch gemacht hat, waren Mitarbeitergespräche, Performance-Bewertung oder sowas, weil das halt tatsächlich an diese disziplinarische Verantwortung gekoppelt war. Aber sie hat sich in das tägliche Arbeiten und das tägliche Führen dieser Gruppe gar nicht eingemischt. Also insofern, formal war ich vorher keine Führungskraft, aber real habe ich die Führungsaufgabe quasi übernommen. Dann war ich 2 Jahre Assistentin und daraus bin ich dann, habe ich die erste formale Führungsrolle als Teamleiterin übernommen. Für damals auch für ein neues Team. Das war auch, also so eins, das war ganz spannend, weil im Rahmen von der Reorganisation wurde entschieden, dass man Aufgaben anders bündelt, aus Abteilungen rausnimmt, in ein neues Team zusammenpackt. Und es waren nicht 6 Leute davon betroffen, die halt vorher überhaupt kein Team waren. Die haben jeder einzeln für sich gearbeitet und waren alle glücklich in ihren Rollen. Also sie waren alle auch glücklich an der Stelle, wo sie saßen. Das fanden die alle total super. Und dann hieß es ja, nee, ihr werdet jetzt zentralisiert. Ihr kommt jetzt sozusagen aus eurem gewohnten Umfeld raus, ihr müsst in andere Büros ziehen und ihr kriegt quasi dann noch eine neue Chefin an die Hand, wir kannten uns persönlich vorher schon, wir hatten vorher schon zusammengearbeitet, aber die sozusagen ja auch noch überhaupt keine Führungserfahrung formal mitgebracht hat. Und dann sozusagen sich hinzustellen und zu gucken, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, weil dass wir als Team zusammenwachsen. Wir waren ganz unterschiedliche Charaktere. Da waren Leute dabei, wo es hieß, ach, die kannst du eh abschreiben, mit denen wirst du nichts mehr. Die waren früher mal Führungskraft, sind jetzt degradiert worden, jetzt, weil sie es nicht, also tatsächlich auch nicht konnten von der Fachlichkeit oder von der Art. Aber die kriegst du eh nicht mehr motiviert. Und dann waren auch da so Junge und dann waren noch Anü, war damals noch so ein Thema. Also rückblickend würde ich sagen, kein einfaches Umfeld, um zu starten, aber andersrum auch ein total dankbares, weil tatsächlich ja auch nichts war, was man in Frage stellen musste. Sondern wir konnten tatsächlich uns hinsetzen und gemeinsam überlegen, wie ist die Art, wie wir arbeiten wollen? Wie wollen wir in unseren Büros sitzen? Und ich bin ein ganz großer Verfechter so von agilen Prinzipien, also zu sagen, lass uns das einfach mal ausprobieren. Und wenn wir merken, dass es nicht funktioniert, dann machen wir es halt anders. Wir müssen jetzt nicht 30 Tage, 300 Stunden, was auch immer, in super geile theoretische Konzepte entwickeln, stecken, um Konzepte zu entwickeln, weil wir können eh nicht alle Eventualitäten vorher überlegen. Und wie wir gut zusammenarbeiten, wenn wir noch nie zusammengearbeitet haben, in der Form wissen wir einfach nicht. Also probieren wir es aus und wenn wir merken, ist nichts, dann machen wir es halt anders. Und das war halt in dem Sinne ein Glücksgriff, weil wir das genau dann auch so gemacht haben. Also wir haben wirklich von Anfang an das so gemacht, dass wir einmal im Monat war es, glaube ich, haben, oder alle 2 Wochen, haben wir uns zusammengesetzt für 2 Stunden und haben uns nur damit beschäftigt, was hat denn gut funktioniert in der Zusammenarbeit, was nicht. Welche Meetings haben uns geholfen? Welche Meetings fanden wir einfach doof? Wie können wir unser Team-Meeting verbessern? Wie war die Aufgabenverteilung zwischen uns im Team? Wie kriegen wir das hin? Jetzt ist einer ausgefallen, spontan und es waren natürlich alles Spezialisten, weil sie ja vorher alle alleine unterwegs waren. Wie kriegen wir das hin, dass, wenn jetzt einer der Spezialisten ausfällt, wir irgendwie trotzdem noch handlungsfähig sind? Und haben dann wirklich uns da sehr, sehr viel Zeit auch genommen, da immer wieder drüber zu reden und zu reflektieren und zu gucken, passt es oder passt es nicht? Und das hat uns als Team ganz stark zusammengeschweißt. Also das war, die ersten 3 Male haben alle gefühlt mit den Augen gerollt und haben gesagt, was will Anaïs da von uns? Das macht keinen Spaß oder es macht doch keinen Sinn und wir haben so viel zu tun, so viel fachliche Dinge, so viel Aufgaben, die auf uns warten und jetzt sollen wir uns hier 2 Stunden hinsetzen und uns damit beschäftigen, wie wir besser arbeiten. Das ist doch, also irgendwie hier, da gibt es ganz viele Methoden, dass man so ein bisschen in Bildern spricht oder so ein bisschen Kreativtechniken anwendet, was für ITler immer, was soll ich denn hier jetzt eine Kreativtechnik, also mit Lego bauen oder ich soll hier ein Filmplakat malen, das ist so irgendwie so am Anfang ganz komisch und bis jetzt jedes Team, das ich begleitet habe, das das gemacht hat, spätestens beim dritten, vierten Mal fanden die das witzig. Dann haben die sich darauf gefreut, haben sich überlegt, was kommt wohl heute wieder? Oh, okay, jetzt müssen wir hier irgendwelche komischen Monster malen und den Namen geben. Das ist ja, das macht was da mit dem Team und schweißt, also kann ich wirklich sagen, es schweißt zusammen und es stärkt auch das Gefühl von, wir als Team haben die Verantwortung und auch die Macht, unsere Arbeit so zu gestalten, wie wir sie brauchen. Und nicht unser Chef bestimmt für uns, wie wir arbeiten müssen. Das ist eine ganz starke Stärkung des Teams und gleichzeitig eine ganz starke Entlastung für mich als Führungskraft. Weil ich kenne ja gar nicht jeden dieser Menschen im Detail und weiß, was ihn alles umtreibt, wie er arbeiten möchte und so weiter. Ich kann das nicht wissen. Ich kann das vor allen Dingen als neue Führungskraft gar nicht wissen. Weil ich einfach im Zweifel ja noch nicht die Erfahrung habe. Vielleicht der schon 30, 40 Jahre Teams führt, der hat vielleicht ein Gefühl für die Menschen besseres. Vielleicht. Heißt aber nicht zwingend, dass es so ist. Der unterliegt vielleicht auch dem Trugschluss, dass er glaubt, dass Menschen das so brauchen. Und deswegen ist das so eine Sache, die ich in jedem Team mache und die ich auch wirklich jedem ans Herz lege. Nehmt euch Zeit, euch mit euch und eurer Arbeitsweise zu beschäftigen. Ganz strukturiert nach einem Format, nicht willkürlich irgendwie chaotisch. Da gibt es ganz tolle Anleitungen für. Das Ganze heißt Retrospektive und es ist unglaublich mächtig und hilft einfach wahnsinnig weiter. Jetzt habe ich wieder einen kleinen Schwenk erzählt aus meinem Erfahrung.
Ich finde es mega gerade, weil das ist ja so viel Wissen, quasi geballtes Wissen und alles, was du gesagt hast, von wegen, wie man das angehen sollte, ist ja auch das, was ich auch immer sage, ne? Nehmt euch Zeit, guckt euch das an, wie wollt ihr mit eurem Team arbeiten. Bei mir war es ja auch witzigerweise so, dass das erste Team, das ich damals leiten sollte, auch noch gar nicht existiert hat. Das heißt, wir konnten auch, also das ist ja immer so, wie du vorhin gesagt hast, das ist immer so ein bisschen eine echt krasse Herausforderung. Bei mir waren es vor allem neue Leute, bei dir waren es halt Leute, die überall rausgerupft worden sind, was ja auch extrem viel Konflikt erzeugen kann. Und dann ist es ja erstmal echt eine heftige Herausforderung, aber gleichzeitig ist es halt voll die coole Chance, weil du halt die Möglichkeit hast, okay, wir sind hier alle neu und wir können uns das jetzt so bauen, wie das für uns passt. Und ich muss hier nicht kämpfen gegen, das haben wir ja schon immer so gemacht, oder das sind unsere Strukturen, komm damit klar und dann musst du irgendwie Gründe finden, warum deine Strukturen jetzt besser sind oder wie auch immer. Sondern du kannst quasi von null auf mit dem Team zusammen sagen, lasst uns doch mal überlegen, wie könnte das aussehen? Was braucht ihr von mir? Was brauche ich von euch? Was braucht der Konzern von uns? Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Wie sollen wir uns zusammen treffen? Was sollen unsere Prozesse sein? Lauter so Sachen. Und sich dann kontinuierlich damit zu beschäftigen, so wie ihr das gemacht habt, das ist total cool. Und dann das auszuhalten, diese ersten 3 Mal oder so, wo dich alle quasi mit Augenrollen angucken und daran zu glauben, nein, das ist der richtige Weg und ich weiß, ihr kommt dahin, dass ihr das auch noch toll findet, finde ich super. Wo hattest du denn diese Kompetenzen her?
Ich habe, als ich als Werkstudentin gearbeitet habe, das war 2008, 2009, da war ich in einem kleineren Softwarehaus. Und da waren so zwei weitere, das waren feste Mitarbeiterinnen. Und wir haben irgendwie angefangen, uns damit zu beschäftigen, dass wir gesagt haben, dieses irgendwie Softwareentwicklung, da passiert gerade was. Zu der Zeit ist Scrum ganz groß aufgekommen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist so eine Projektmanagement-Methode, die vor allen Dingen halt in der Softwareentwicklung genutzt wird, wo es darum geht, dass ich nicht am Anfang einen Plan mache, ewig viel Aufwand in den Plan stecke, um dann am Ende ein Produkt rauszubauen, wo man einfach feststellt, oft entspricht das nicht den Anforderungen, die der Nutzer tatsächlich hat. Also das ist einfach eine Erfahrung, die man gemacht hat in der Softwareentwicklung. Wenn man früher Software entwickelt hat, dann war die nicht unbedingt oder oft nicht perfekt auf die Nutzerbedürfnisse zugeschnitten, weil man halt nicht alles wusste. Und deswegen haben Ken Schwaber und Jeff Sutherland, aber die Namen sind nicht so wichtig, haben damals Scrum entwickelt, was ein iteratives Vorgehen ist, wo ich sozusagen sage, ich zerlege mir das Gesamtprodukt, was ich am Ende haben möchte, in kleinere Pakete und mache dann erstmal dieses eine Paket und probiere das aus. Also das nur ganz kurz zur Einordnung, was Scrum ist. Und da gibt es auch ein Element, diese Retrospektive, die genau darauf abzielt, sich immer wieder hinzusetzen und zu sagen, wie haben wir miteinander gearbeitet? Was können wir machen, um besser zu werden, um effektiver zu werden, um weniger Fehler zu machen beispielsweise, um vielleicht auch insgesamt produktiver zu werden, damit wir mehr schaffen. Und das ist ein ganz zentrales Element, was man nicht weglassen darf. Und das hat, da habe ich gemerkt, das ist einfach was, ich habe nie, danach nie wieder in der klassischen Softwareentwicklung gearbeitet, aber dieses Denken von wir arbeiten in kleinen Schritten gemeinsam daran und entwickeln uns gemeinsam weiter. Das ist einfach unheimlich stark. Und das habe ich in so vielen Teams danach angewendet, in Projektteams, in beispielsweise diesem Team, wo ich fürs Werksberichtswesen zuständig war, später, als ich selber Teamleiterin war. Das hat unheimlich viel Macht und ist so simpel. Ja, das hat mir dann über dieses Ausprobieren und merken, dass es funktioniert, habe ich dann irgendwann später auch die Souveränität gehabt, an vielen Stellen zu sagen, Leute, vertraut mir einfach mal jetzt, wir probieren das aus. Und wenn, und das war, das habe ich aber auch immer gesagt, ne, wir probieren das jetzt für 3 Monate aus oder für ein halbes Jahr oder so, ne, je nachdem, was so der Kontext war. Und wenn ihr dann sagt, ihr findet das scheiße nach 3 Monaten, ne, wenn ihr dann immer noch sagt, ihr findet das doof, dann ist das okay, dann lassen wir es weg. Das ist ja auch Teil sozusagen von Retrospektive. Aber erstmal möchte ich, dass wir das einfach mal ausprobieren. Außer irgendjemand von euch hat eine bessere Idee, wie wir es machen. Spoiler haben sie meistens nicht. Also ist es die einzige Idee, die auf dem Tisch liegt. Und dann kann man halt sagen, okay, lass es uns 3 Monate ausprobieren. Und danach gucken wir, ob es wirklich geholfen hat. Und nach den 3 Monaten hat es eigentlich immer, war es so, dass die Leute gesagt haben, ja, okay, das passt.
Ja, cool. Und gleichzeitig gibt es ja, also es gibt ja dadurch automatisch die Macht auch wieder ans Team zurück, ne? Also solange du natürlich in dem Moment, wo sie sagen, hey, pass mal auf, wir haben das jetzt seit 3 Monaten gemacht und das ist nur Arbeit und nichts und es bringt uns nichts, solange du dann sagst, ja, okay, dann lass, also da quasi dein Wort hältst und sagst, okay, dann lassen wir es, dann hast du ja, haben die ja wieder die komplette Macht und fühlen sich auch nicht so, dass man ihnen was überstülpt oder so.
Genau.
Ist ja auch super wertvoll.
Darf ich noch ein Beispiel ganz kurz sagen? Wir hatten also dieses erste Team, wo ich so informell die Teamleitung übernommen habe, das waren auch 3 Leute. Und das musst ihr, also musst du dir wirklich so als Szenario vorstellen, ne? Ich war zu dem Zeitpunkt, ich war, glaube ich, 2 Jahre in der Firma. IT, Automobilbau. Also ich war, weiß nicht, 25, 27 vielleicht, ja. Ich glaube, ich war die Einzige in meiner Altersklasse in der Abteilung. Und also es gab vielleicht noch 4 Frauen, aber die waren halt alle 50 plus. So. Und dann komme ich in dieses Team und das Team sind 3 Männer, 50 plus, die den Job seit 25 Jahren machen, diese Software gebaut haben und aber aus verschiedensten Gründen in so eine Schiene gerutscht sind. Es gibt viele Fehler in der Software, die fällt natürlich immer auf, wenn der Bericht beim Werkleiter morgens nicht korrekt ist und der Werkleiter merkt das, ist das echt unangenehm. Also das hat richtig schnell richtig viel Management-Aufmerksamkeit, wenn das nicht funktioniert. Gleichzeitig kriegen sie es aber irgendwie auch nicht geregelt und haben, sind so von, ich sag mal, den anderen Führungskräften so ein bisschen, ah ja, die haben es halt nicht drauf. Die sind halt eigentlich schon gefühlt in der Rente und machen jetzt noch, die letzten 10 Jahre sitzen sie hier ab. So, und da komme ich rein. Und ich habe mir das, ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, ich gucke mir das jetzt 3, 4 Wochen an, einfach nur, damit ich euren Job kennenlerne. Und ich sage gar nichts dazu. Also ich stelle Fragen, aber einfach nur, damit ich verstehe, wie das hier so funktioniert. Und dann habe ich gesagt, so, und ich möchte jetzt, dass wir was ändern. Also nach den 4 Wochen habe ich gesagt, so, ich habe es mir jetzt angeguckt und ich möchte, dass wir jetzt Folgendes ändern, dass wir jetzt wochenweise planen, dass wir uns eine Wand machen, wo wir einfach sehen, welche Themen sind gerade für uns wichtig. Und dass wir regelmäßig reflektieren und gucken, was hat gut funktioniert, was nicht. Kannst du dir vorstellen, wie die da alle saßen? Nö. Was willst du mir denn erzählen? Also ehrlich. So. Und dann habe ich irgendwann echt da gesessen, habe es überlegt und dann habe ich irgendwann zu den dreien gesagt, ich sage, Jungs, also, ich verstehe das ja, aber ihr könnt hier jetzt noch 10 Jahre sitzen. Jeden Tag Ärger dafür kriegen, dass diese Software scheiße läuft, frustriert sein und irgendwie nach Hause gehen nach den 8 Stunden Arbeitstag und euch denken, wieder einen Scheißtag gehabt. Oder wir probieren halt jetzt mal was aus. Und das Einzige, was ich von euch möchte, ist, dass ihr das mit mir jetzt ausprobiert eine gewisse Zeit und wir dann gucken, was passiert ist. Und wenn es dann danach scheiße ist, immer noch scheiße ist, dann lassen wir es. Das ist für mich in Ordnung. Aber ich möchte nicht hier jetzt, wo ich im Team bin, meine Zeit hier absitzen und frustriert in der Ecke hängen. Ich möchte versuchen, das zu ändern. Und ihr habt jetzt, wir können das jetzt zusammen machen oder ich gehe halt zum Chef und sage, sorry, aber also das Team will nicht, die möchten so frustriert hängen, da ist mir meine Zeit auf Dauer zu schade für. Ich gucke jetzt, was hier geht, aber eigentlich bin ich auch schon in dem Frustriermodus gelandet sozusagen. Also ich habe ihnen auch einfach gesagt, so, ne, Leute, also was sind denn eure Optionen jetzt gerade? Ihr könnt frustriert bleiben. Oder wir probieren's. Und das hat gewirkt. Dann hat der Erste irgendwann gesagt, ja, naja, komm, dann probieren wir das jetzt halt mal 2, 3 Wochen, 2 Monate aus. Und dann habe ich gesagt, was ist denn für euch eine Zeit, die ihr probieren könnt, die für euch in Ordnung ist? Und dann war so, ja, okay, 8 Wochen. Ist gut, 8 Wochen. Was natürlich wichtig war, ist, dass ich in diesen 8 Wochen tatsächlich auch sehr hart daran gearbeitet habe, zu gucken, was funktioniert nicht, was funktioniert, um das auch zum Fliegen zu kriegen. Was stört sie? Wo merke ich, dass das knarrt? Das ist noch nicht so richtig rund. Und da sehr viel Aufmerksamkeit reingegeben habe, weil das war dann mein Auftrag. Mein Ziel war natürlich, dass ich das in diesen 8 Wochen zum Fliegen kriege. Oder zumindest so weit, dass sie das Gefühl haben, es hat was gebracht. Es ist tatsächlich eine Verbesserung eingetreten. Und das ist passiert. Ich war in dem Team, war ich, glaube ich, 9 Monate insgesamt. Und ich habe die später immer wieder, bin ich quasi nochmal an den Standort gekommen, habe die wieder getroffen. Die haben sich jedes Mal wahnsinnig gefreut, mich zu sehen. die haben die Strukturen zum Teil beibehalten, zum Teil weiterentwickelt. Also da stand dann immer noch, auch ein Jahr später stand noch die Wand da, wo sie sich jeden Morgen getroffen haben und kurz besprochen haben, was sind die wichtigen Themen, was sind die Störungen, wie ist was ist so passiert, und dann wieder in die Arbeit gegangen sind. Also wo man gemerkt hat, es ging dann schon. Ne? Es hat halt diesen Anschub gebraucht, weil es so eine gesunde Skepsis gab. Und rückblickend habe ich auch gelernt, woher die Skepsis gekommen ist. Ihnen war vorher viel an Kompetenz weggenommen. Sie durften die Software nicht mehr weiterentwickeln. Sie waren jetzt quasi der verlängerte Arm von einer anderen Abteilung, die ihre tolle Software übernommen hat. Die hatten ganz viel menschliche Sorgen und Dinge, die jemand anders gar nicht gesehen hat, weil er sich mit ihnen nicht beschäftigt hat. Und das ist alles quasi dann rausgekommen und hat sie darüber, dass wir diese Methoden angewandt haben, wieder in eine Selbstwirksamkeit gebracht, wo sie erkannt haben, okay, ich kann zwar das nicht machen, aber ich kann zumindest das hier, was ich jetzt machen kann, kann ich halt immer noch geil machen. Und die anderen brauchen auch meine Expertise. Also ich bin wieder was wert. Ich kann wieder gestalten. Und darüber ist die Energie zurückgekommen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich einfach auch für Führungskräfte, die jetzt bestehende Teams übernehmen, ja, wo sie vielleicht auf Widerstand stoßen, wo sie merken, oh, ich habe so viel Energie und ich möchte so viel anders machen, aber keiner zieht mit. Warum zieht denn keiner mit? Sich mal, den ich einfach mal als Rat mitgeben würde, ist so die Idee, sich einfach mal hinzusetzen und einfach nur mal zuzuhören und zu hören, was beschäftigt denn die Kollegen? Was ist vielleicht auch früher passiert? Weil man kann zwar schnell sagen, ja, was früher ist, ist früher, das interessiert mich nicht, aber in den Menschen steckt das drinne. Und wenn die früher ganz oft enttäuscht wurden oder wenn die immer eine Führungskraft hatten, die von oben gedrückt hat, immer pushy war, immer vielleicht auch hinterrücks war oder irgendwas, ne, hinterlistig, irgendwie gemein war, dann ist da ein Misstrauen verankert und das kann man nicht einfach wegmachen. Da braucht man dann viel, viel Geduld. Und deswegen ist ganz wichtig am Anfang, wenn man in bestehende Teams kommt, erstmal einfach zuhören, Menschen kennenlernen. Ich empfehle immer Rücksprachen machen, einmal alle 1 bis 2 Wochen als festen Termin. Einfach nur reden, was liegt bei dir an, wie geht's dir gerade, was treibt dich um, brauchst du meine Hilfe irgendwo? Und dann gemeinsam im Team halt zu gucken, wo knatscht es bei uns im Team. Aber in ganz kleinen Schritten. Dann nicht gleich vielleicht mit der Mega-Kreativtechnik und sonst was kommen, sondern vielleicht einfach nur mit ganz einfachen Methoden loslaufen. Einfach nur mal aufschreiben, was lief gut, was lief nicht so gut und was sollten wir vielleicht beibehalten, oder so, können wir besser machen, Ideen. Und dann schrittweise Veränderungen herbeiführen. Also ganz geduldig sein. Was auch den enormen Vorteil hat, es nimmt wahnsinnigen Druck von mir selber als neue Führungskraft, dass ich jetzt gleich die Welt verbessern muss. Der größte Auftrag ist erstmal, deine Welt kennenzulernen. Und wenn du sie kennst, kannst du sie anfangen, schrittweise weiterzuentwickeln.
Voll schön, total. Also ich sage das ja auch immer, dieses erstmal beobachten, ne? Das, was du jetzt auch gesagt hast, das ist so wichtig, erstmal zu verstehen, was ist hier eigentlich los. Auch das, was du meintest mit, die bringen ja alle was mit, ne?
Ja.
Also auch so dieses, ich hatte das auch schon in einem Team, wo es dann darum ging, die Lügen, also mit einer Führungskraft gearbeitet, die das Gefühl hatte, jemand lügt sie immer an aus dem Team. Wo ich auch gesagt habe, ja, das kann natürlich sein, dass sie aus einem Umfeld kommt, wo Fehler nicht erlaubt waren. Und dann muss man immer, wenn was schiefgelaufen ist, das quasi mit irgendwelchen Lügen überdecken und dann hinter den Kulissen vielleicht irgendwie richten oder so. Es kommt ja immer total drauf an, mit welchem Rucksack die Leute so zu einem kommen. Das ist ja wie überall im Leben, ist das ja auf Arbeit genauso.
Ja.
Hast du was so als Tipp, wo man sich so Methoden zusammensammeln kann, weil du hast jetzt schon ein paar Mal gemeint, du hast so viele tolle Kreativmethoden benutzt oder dann auch kleinere. Wo hattest du die denn her oder wo kann man die denn herbekommen?
Also es gibt für diese Retrospektiven gibt es eine ganz tolle Webseite, die heißt retromat.org, glaube ich. Findet man, wenn man bei Google Retromat eingibt. Das ist, glaube ich, der erste Klick. Die ist wirklich grandios, weil die einfach für jede Phase einer Retrospektive Methoden an die Hand gibt. Und man kann dann quasi wie so, das ist wie ein Baukasten, man kann sich dann genau das zusammenbasteln, was man glaubt, was für dieses Team funktioniert. Das ist eine unbedingte Empfehlung, wenn man auch ein bisschen Lust hat, auch mal sich ein bisschen was anzugucken. Ja. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten am Anfang geholfen hat. So gerade für dieses Thema Retrospektiven.
Wie ist denn deine Einschätzung da? Denkst du, es braucht dafür Vorkenntnisse? Oder könnte im Prinzip jede Führungskraft, die jetzt hier zuhört, sagen, ich gehe jetzt einfach auf den Retromat und bastel mir da was zusammen?
Also ich glaube, wenn man Lust hat, das auszuprobieren, also man sagt, ich möchte das mal ausprobieren, dann reicht das schon.
Okay.
Dann kann man darauf gehen, kann sich das angucken und da einfach sich was zusammenbasteln. Und wenn es Fragen gibt oder so, also zum einen, die haben auch ganz gute Erklärungen auf der Seite oder, also das Tool ist nicht kompliziert, da reicht auch in Ergänzung der Wikipedia-Eintrag oder sowas. Also das ist wirklich, denke ich, als erster Schritt gut ausreichend.
Okay, da kann man richtig direkt loslegen, gefällt mir gut.
Ja, also wirklich, du kannst, wir können es noch einfacher machen. Also wenn man wirklich sagt, man will jetzt ganz direkt loslegen, dann googelt man einmal nach Sailboot-Retro oder Segelboot-Retro. Da findest du ungefähr 700 Blog-Einträge. Ich könnte jetzt einen raussuchen, der besonders gut ist, aber bis jetzt fast alle, die ich gesehen habe, also mir fällt keiner ein, der kompletter Murks war. Dann kriegst du eine Anleitung, wie du eine Segelboot-Retro durchführst. Und die ist wirklich einfach, die ist ein bisschen kreativ, aber nicht so, also die ist massentauglich Kreativtechnik, sage ich mal. Die kann man mit jedem machen. Und dann kann man wirklich sofort starten. Dann braucht man nicht mal im Retromat sich was zusammenzubauen. Also das Allereinfachste ist Segelboot-Retro googeln und dann geht's los.
Sehr cool. Suchen wir raus, packen wir in die Shownotes, kann jeder direkt loslegen.
Ja, genau. Das ist gut. Kriegt ihr.
Du hast ja vorhin gesagt, du warst erst in dieser inoffiziellen Führungsposition und dann später in der offiziellen Führungsposition. Hattest du, also ich weiß, dass manche, also du hast es ja vorhin auch schon gesagt, einige Konzerne haben diese größeren Sachen, die man da durchlaufen muss. Hattest du da was, was du machen musstest, und hat dir das auch was gebracht?
Ja, bei Daimler war das so, dass du musstest durch etwas durch, das heißt PV44, Potenzialvalidierung für Level 4, weil quasi die Teamleiterebene war Ebene 4 und deswegen hieß es PV44. Das war ein eintägiges Assessment Center. Und es wurde quasi von deiner Führungskraft entschieden, ob du da hingehen darfst oder nicht. Und für die Vorbereitung auf dieses Assessment Center gab es schon so einen E-Learning Guide, wo man so ein bisschen über die eigenen Rollen reflektiert hat. Das fand ich damals schon sehr hilfreich, weil man sich so ein bisschen vorbereitend Gedanken macht darüber, wo bin ich denn auch schon mal in Führungsverantwortung gegangen oder nicht. Und danach gab es eine Seminarreihe. Und zwar 3 mal 5 Tage waren das, oder 4 Tage, glaube ich, wo man in einer festen Gruppe einmal am Anfang, dann nach 6 Monaten und nochmal nach 6 Monaten sich getroffen hat und von Trainern Impulse gekriegt hat darüber, wie führt man Mitarbeitergespräche und dann Rollenspiele gemacht hat, auch wieder, was sind eigentlich so meine Stärken? Das ist ja oft auch was man sich so als Führungskraft am Anfang fragt. Wie finde ich so zu mir selbst? Und das fand ich damals hilfreich. In dem Sinne, dass ich zum einen einfach Leute kennengelernt habe, die in der gleichen Rolle sind, gerade wie ich, die gerade auch vor dieser Herausforderung stehen. Ich muss irgendwie eine Führungsverantwortung übernehmen und es kommen so viele, unglaublich viele Fragen auf mich zu, die ich noch nie in meinem Leben beantworten musste und so viele Aufgaben, die mir gestellt werden, die ich noch nie in meinem Leben vorher in der Form beantworten musste. Und da konnte man sich einfach austauschen. Das war super hilfreich. Also, dass man so das Gefühl hatte, ich bin nicht allein in dieser Welt, sondern ich kann halt den mal anrufen, wenn ich ganz verzweifelt bin oder anchatten oder sowas. Also für dieses Netzwerk war das wahnsinnig hilfreich. Und ich fand es auch grundsätzlich hilfreich, sich mit diesen einzelnen Methoden auseinanderzusetzen. Was ich persönlich bisschen schwierig fand, war, dass ich dazwischen immer alleine war. Also ich habe sozusagen 4 Tage Druckbetankung gekriegt mit ganz viel Methode, ganz viel Wissen, ganz viel. Und ich bin da auch jedes Mal rausgegangen und dachte, wow, das muss ich alles machen, das muss ich alles so, wow. Und spätestens nach einem Monat war alles wieder gefühlt weg. weil einfach es viel zu viel Input war und ich das gar nicht alles auf einmal ändern konnte. Und deswegen, dass wie ich jetzt beispielsweise heute eher mit Leuten arbeite, ist dann zu sagen, wir gucken, dass wir regelmäßige Impulse geben, alle 2 bis 4 Wochen, methodische Impulse, die man dann in Ruhe umsetzen kann. Also eine Kleinigkeit, ne? Wir gucken uns zum Beispiel an Meetings. Was brauche ich denn für Themen am Anfang, also für Termine am Anfang mit meinen ganzen Mitarbeitern, mit meiner Führungskraft, also ich habe noch keine Führungskraft getroffen, die nicht sagt, ich habe viel zu viele Meetings, es ist so unproduktiv, ich sitze nur in Meetings, ich komme nicht zum Arbeiten. Das ist eines der größten Probleme, glaube ich, am Anfang, die man hat. Und sich dann bewusst hinzusetzen und sagen, okay, wie kriege ich denn da jetzt irgendwie einen Schuh rein? Wie kriege ich das irgendwie gelöst, damit ich auch überhaupt mal Zeit zum Arbeiten habe? Überhaupt mal Zeit zum konzeptionellen Denken? Und dann nehmen wir uns nur dieses Thema vor, arbeiten da quasi dran und gucken über, und die Führungskraft setzt es dann selbstständig über die nächsten 2 bis 4 Wochen, bis wir das nächste Mal quasi uns sehen, um. Und wenn das dann sozusagen halbwegs läuft, dann kommt das nächste Thema. Dann kommt irgendwie, wie schaffe ich eine vertrauensvolle Atmosphäre oder wie strukturiere ich die Arbeit, wie kriege ich irgendwie eine Priorisierung rein, wie delegiere ich gut. Also das können ja dann ganz unterschiedliche Themen sein, die einen so umtreiben. Das ist ja auch oft sehr individuell. Aber auch da kommt dann das eine nächste Thema und auch das wird dann wieder 2 bis 4 Wochen einfach umgesetzt, um so in so eine Kontinuität zu kommen und auch selber zu merken, als Führungskraft, ich kann ja etwas ändern. Und wenn ich es in kleinen Schritten mache, dann schaffe ich das auch. Und dann überfordere ich auch nicht das Team.
Oder mich selber, ne?
Ja, mich selber, das ist einfach, ist nach meiner Erfahrung, würde ich heute sagen, ist das fast noch besser, um das nachhaltig zu machen, als dieses für 3 Tage raus, Druck betanken und dann ist die Welt danach besser. Weil das ist sie halt leider meistens nicht.
Ja, ist auch genau meine Erfahrung. Auch so diese Zeit zu haben, Dinge zu integrieren, die man gelernt hat. Weil das braucht ja auch seine Zeit.
Ja.
Und wie du sagst, man ist ja meistens nicht nur Führungskraft, sondern muss ja oft auch noch Dinge operativ machen. Und dann braucht es halt auch seine Zeit, bis man da alles nebenher noch hinbekommen hat. Ja.
Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind. Ich glaube halt auch, also gerade am Anfang, wenn man neu ist als Führungskraft, ist dieser Wechsel auch einfach herausfordernd, dass man sich überhaupt erstmal freischwimmen muss, langsam aus den operativen Aufgaben rausgeht, weil das sind nicht mehr deine Aufgaben als Führungskraft. Aber gleichzeitig sind es die, wo du ja dein gutes Gefühl herkriegst, weil die kriegst du ja hin. Also deswegen ist das ja auch so schwer, oft sie loszulassen, weil ich weiß ja, wenn ich jetzt diese Aufgabe mache, die kann ich. Dann weiß ich, ich gehe heute Abend zufrieden nach Hause, weil ich habe was geschafft. Wenn ich eine Führungsaufgabe mache, dann weiß ich nicht, wie das am Ende ausgeht und ob das so gut läuft und überhaupt und ob ich mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause gehe. Und dann kommt oft noch dazu, ist denn auch jemand da, der diese operative Aufgabe übernehmen kann, ne? Nächste Komplexität rein. Aber das ist, glaube ich, gerade am Anfang die größte Herausforderung für alle, zu gucken, ich muss mich frei schwimmen, ich muss irgendwie diese operativen Aufgaben loswerden. Auch wenn ich sie eigentlich insgeheim, weil sie mir halt Sicherheit geben, irgendwie noch behalten will, aber ich muss sie loswerden, damit ich auch in meine Führungsverantwortung gehen kann. Und das ist insbesondere für Führungskräfte schwierig, die aus dem Team raus Führungskraft werden.
Ja, kann ich genauso unterschreiben. Sehe ich auch andauernd. War bei mir tatsächlich nicht ganz so, weil wir ja ein neues Team gemacht haben, aber auch da war ich quasi Expertin und ich musste mich damals so ein bisschen von meinem Chef lösen, weil der immer dachte, ich stehe jetzt noch die ganze Zeit im Labor und so. Und ich habe es aber so organisiert, dass ich das genau nicht mache, weil dann kann ich halt sonst nichts mehr machen. Und dafür habe ich ja die Leute, die sich im Labor auch auskennen und das Labor selber aufgebaut haben und so.
Ja.
Von dem her kann ich das, und das ist ja auch der größte Punkt. Und ich glaube, was da auch nochmal eine Komplexität mit reinbringt, gerade wenn man vorher dort Experte war, A, das, was du schon gesagt hast, klar, ich bin da nun mal Experte und ich kenne mich da aus. B, das abzugeben ist sau schwierig, weil man dann ja immer denkt so, aber wenn ich das mache, dann sieht das ja am Ende so und so aus.
Ja.
Und da das loszulassen, dass die Leute das nicht genauso machen müssen, wie ich das gemacht habe, sondern auch einen anderen Weg finden können, um nachher ein gleich gutes Ergebnis zu bekommen.
Vielleicht sogar besser.
Ja, gut, das ist mal davon abgesehen, aber ich glaube, so weit muss man erstmal denken. Das stimmt, ja, das ist ein guter Punkt. Nee, aber auch dieses, was andere eigentlich noch in mir sehen. Weil du hast ja dann ganz oft, wenn du in dem Betrieb bist, wo du vorher manche von diesen Aufgaben übernommen hast, entweder einen Chef, der noch von dir erwartet, dass du diese Sachen noch machst, weil er selber nicht abgelegt hat, oder auch andere Leute, mit denen du bisher zusammengearbeitet hast, die halt deine Arbeitsweise kennen, mit dir vertraut sind und immer erst zu dir kommen. Und da dann immer wieder zu sagen, ja, aber das macht jetzt der von meinem Team. Und dann kriegt man zu hören, ja, aber das dauert so viel länger. Ja, gut, aber die lernen es halt auch gerade noch oder was auch immer. Das sind ja ganz viele Stellschrauben, an denen man da drehen muss, um diese Sachen loszulassen. Und das, wie du sagst, das ist, glaube ich, echt eins der wichtigsten und schwierigsten Sachen zu Beginn.
Ja.
Wie hast du das damals für dich gelöst?
Ich habe ziemlich hart gesagt, dass ich keine fachliche Arbeit mache. Also wir hatten immer morgens quasi ein Stand-up. Also wir haben uns immer getroffen, jeden Morgen, kurz, Viertelstunde, 20 Minuten, jeder hat so gesagt, was sind die Aufgaben, die bei ihm liegen, was sind so Themen. Ich habe Themen mit reingebracht, die bei mir angekommen sind, aber ich habe sehr bewusst gesagt, ich übernehme keine der operativen Aufgaben. Das ist ab sofort nicht mehr meine Aufgabe. Ich helfe gerne. Also ich gebe, wenn ihr Fragen habt, kommt. Ne? Also ihr könnt mich jederzeit fragen dazu, ne? Wenn ihr irgendwo Hilfe braucht. Aber ich übernehme keine Verantwortung mehr für operative Aufgaben. Was ich dann übernehme, ist strategische Abstimmung mit anderen Abteilungen, Begleitung bei irgendwie, wo erwartet wird, dass da eine Führungskraft dabei ist. Da habe ich aber dann tendenziell auch versucht, eigentlich den Fachexperten, der es erarbeitet hat, mitzunehmen und auch gleich zu platzieren, um dafür zu sorgen, dass auch das sozusagen so zentralisiert auf einer Führungskraft bleibt, die es nicht mal erarbeitet hat am Ende. Aber das war für mich, glaube ich, das, was mir am meisten geholfen hat. Dass ich von vornherein auch gesagt habe, wenn da eine Aufgabe bei mir rankam, habe ich quasi immer gesagt, nehme ich mit, wir haben morgen früh Stand-up-Meeting, dann gucken wir, wie wir es unterbringen können. So, fertig. Und dann meldet sich der im Team, der es übernommen hat, bei dir, um die Details zu klären. Und das ging dann auch ziemlich gut. Also das war ein kurzer Umlernprozess, aber für die Kollegen war es ja auch am Ende nicht wirklich schlimmer. Also sie konnten mir die Aufgabe ja sagen, nur ich habe sie halt nicht gemacht. Und dann hat sich halt jemand anders wieder bei ihnen gemeldet. Also sie mussten sich halt einen Tag gedulden. Oder wenn wir halt gesagt haben, nee, wir schaffen es jetzt kapazitativ nicht, dann habe ich zurückgemeldet, sorry. Kapazitativ kriegen wir es gerade nicht hin, wir sind alle ausgelastet. Wir melden uns nächste Woche wieder bei dir, wenn es klappt. Und dann stand es halt in unserer Liste drin. Und das war ganz gut, um einfach sich da freizuschwimmen. Ich habe immer auch in Hochzeiten dann an der einen oder anderen Stelle geholfen, aber supportend, also nicht in Vollverantwortung für eine Aufgabe. Das habe ich wirklich versucht, weitestgehend zu vermeiden. Und dann war für alle der Cut auch klar. Sowohl für das Team als auch für das Außen.
Ja, das ist mega wertvoll, das da so hinzukriegen am Anfang. Das ist so wichtig.
Ich glaube, es hängt halt sehr stark davon ab, sich selber auch immer wieder daran zu erinnern. Also sich zu überlegen, und das ist vielleicht auch was, was man gleich zu Beginn am besten sich mal überlegt, wenn man vielleicht weiß, ich komme da in so eine Führungsverantwortung rein. Wie möchte ich denn diese Führungsrolle leben? Wie viel operatives Arbeiten möchte ich machen? Wie viel operatives Arbeiten kann ich auch realistisch machen? Weil meine Erfahrung, wenn du zwei Leute führst, kannst du operativ mitarbeiten. Wenn du sieben Leute führst, kannst du nicht mehr operativ mitarbeiten. Das funktioniert nicht. Insbesondere in größeren Organisationen nicht, weil einfach so viele auch an dir dran zerren, noch zusätzlich zu deinen sieben Leuten, die du da jonglieren musst, dass du nicht mehr dazu kommst, wirklich operativ zu arbeiten. Du kannst mal im Notfall irgendwo einspringen, aber so im Sinne von, ja, 50% meiner Kappa plane ich für operatives Arbeiten, forget it. Also 10 bis 20%. Und das ist die Zeit, wo du Not am Mann irgendwo unterstützt. Mehr schaffst du nicht. Und deswegen sich, wenn man weiß, ich werde da ein Team übernehmen, das ist ja auch nicht so, dass man das heute erfährt und morgen übernimmt man das Team. Ne? Die Zeit nutzen, sich mal zu überlegen, wie möchte ich das denn machen? Wie möchte ich das vielleicht organisieren, um dann von Anfang an halt klar diese Position zu haben, zu sagen, ich übernehme keine operative Verantwortung. Ich werde das nicht schaffen, weil ich am Anfang mit so vielen Dingen hier gerade beschäftigt bin. Das kann man ja im Zweifel sogar so begründen. Ich habe am Anfang so viel, was ich hier lernen muss, was ich alles neu aufsetzen muss und so weiter. Ich kann nicht noch etwas von den anderen Sachen machen. Vielleicht kann ich später machen, wenn ich den Rest effizient aufgestellt habe. Aber jetzt gerade geht es definitiv nicht, weil wenn du so schon da reingehst und das von Anfang an sehr klar kommunizierst, dann wissen alle, worauf sie sich einlassen und dann ist der Umlernprozess irre schnell. Wenn du es erst anders machst, dann irgendwann so und dann ist das schwierig, weil dann sind auch alle unsicher, was ist denn jetzt? Dann haben sie es irgendwie anders gelernt. Du machst das doch. Wieso machst du es jetzt auf einmal nicht mehr? Du hast doch die letzten 3 Monate hast du doch operativ mitgearbeitet. Hä? Verstehe ich nicht. Wenn du von Anfang an sagst, nee, dann ist es kurz schmerzhaft, aber dann geht's auch.
Ja. Und in dem Prozess auch gleich das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, den eigenen Wirkungsgrad neu definieren. Was bedeutet denn für mich in der neuen Position Erfolg? Wann war denn ein Tag gut? Weil bis dato, wenn man aus der Expertenrolle kommt, hatte man, wie du vorhin auch schon gesagt hast, meistens irgendwas, sei es jetzt, du hast was zum Anfassen gehabt, so wirklich wörtlich zum Anfassen oder halt auch so, ne, meine Aufgabe gemacht, einen Haken dran gemacht, alle, die es betroffen hat, sind zufrieden. Aber jetzt als Führungskraft hast du das halt so nicht mehr. Und dann auch neu zu definieren, was ist denn für mich Erfolg als Führungskraft? Wann hatte ich denn einen guten Tag? Was daran macht mir denn viel Spaß? Was daran kann ich denn gut? So diese neuen Definitionen für einen zu finden, hilft, glaube ich, echt enorm zu Beginn.
Ja, und da kann es super helfen, sich mit Leuten zu unterhalten, die schon Führungskraft sind. Also vielleicht mal zu gucken, Mentoring-Programme, das muss ja nicht im eigenen Unternehmen sein. Da gibt es ja auch Mentor-Me oder Mentor-Lane und so Programme, wo man sich einfach mit erfahrenen Führungskräften zusammenkommt. Vielleicht mal mit dem Personalbereich reden und sagen, Mensch, finanziert ihr mir das? Das sind auch keine Unsummen, die da gezahlt werden müssen. Und dann zu sagen, okay, ich habe ein Jahr einen Mentor, mit dem ich einmal im Monat sprechen kann, ne, der mir einfach ein bisschen erzählt, wie es mir geht, zu Netzwerkveranstaltungen davon gehen. Wenn ich jetzt einen kleinen Hinweis geben kann, wir haben quasi im Mai, habe ich organisiert, eine Konferenz, wo auch genau erfahrene Führungskräfte aus ihrem Alltag erzählen. Daraus, wie ging es Ihnen eigentlich am Anfang? Was waren Ihre Herausforderungen? Wie haben Sie die gemeistert? Was würden Sie euch, dir, den Zuhörern als Führungskraft quasi mit an die Hand geben als neue Führungskraft, damit es vielleicht ein bisschen leichter wird. Und solche Gelegenheiten sich einfach raussuchen, nutzen, um in den Austausch zu kommen, weil das hilft dir wahnsinnig, um Ideen dafür zu bekommen, wann bist du denn eine gute Führungskraft. Weil am Ende muss man ja sagen, wenn ich halt eine Aufgabe noch nie gemacht habe, woher soll ich denn wissen, wann ich da drin gut bin? Ich muss das ja erstmal lernen. Und wenn ich mit anderen rede, kriege ich vielleicht einfach Impulse, die für mich passen und die ich dann quasi als meinen Maßstab nehmen kann. Und auch das kannst du ja schon machen, wenn du weißt, du möchtest in die Führungsrolle gehen. Das musst du nicht erst machen, wenn du, also diese Gespräche, ne, wenn du in der Führungsrolle bist, du kannst dir vorher schon die Gedanken machen. Du kannst auch vorher schon beobachten, ne, was macht eine gute Führungskraft aus? Bei wem arbeitest du gerne? Was macht der eigentlich? Warum du gerne mit ihm arbeitest? Was hilft dir da? Und dann einfach offenen Auges durch die Gegend laufen. Da kann man halt schon echt wahnsinnig viel mitnehmen, glaube ich.
Voll. Und dann auch, was ich immer sage, so dieses Vorbildding. Man muss nicht ein Vorbild sich raussuchen. Es gibt nicht diese perfekte Führungskraft, die das genau so macht, wie das für mich auch passt. Wir sind ja alle sehr individuell, was so Sachen angeht. Von dem her sich da auch überlegen, okay, bei der Person finde ich das super toll, also kann ich mir von der das abgucken oder mit der darüber reden. Und bei der Person finde ich das super toll, also gucke ich mir von der das ab und frage da mal nach, wie die das hinbekommen haben zu Beginn oder wie auch immer. So wie jetzt bei dir ja auch, da denke ich auch, ja, cooler Einstieg, voll klasse, wie Anaïs da am Anfang mit diesen Leuten umgegangen ist oder auch mit diesen drei Herren da, was du vorhin erzählt hast. Na, frage ich doch mal, wie sie das gehandelt hat und hol mir da die Tipps, haben wir ja jetzt gemacht.
Ja.
Und dann für was anderes vielleicht von wem anders, den man auch kennt oder ja, wo auch immer.
Ja, ich habe so viele Leute gehabt, die ich, also ich habe ja selber viel unter Führungskräften gearbeitet. Ich habe aber auch gerade aus der Assistentenzeit und so einfach sehr viel Connect bekommen, auch zu Abteilungsleitern natürlich, also so, weil man einfach abends zusammengesessen hat auf Veranstaltungen oder sowas und sich unterhalten hat. Und das war so wertvoll für mich, weil da waren Leute dabei. Und im Übrigen auch da, also das eine ist wertvoll Austausch mit Leuten, die man sozusagen bewundert, wo man sagt, das haben die toll gemacht. Aber auch mal hinzugucken bei Leuten, die erfolgreich sind, aber total anders als man selber. Also die einen vielleicht auch so ein bisschen nerven. Man sagt, das ist eine doofe Führungskraft. Aber die ist auch erfolgreich aus einem Grund. Und da vielleicht auch mal hinzugucken, warum ist denn die erfolgreich? Was macht die denn gut? Was kann die? Ne? Manchmal können die einfach Sachen, die man selber gar nicht so gut kann. Und sich da vielleicht auch gezielt mal einen Impuls zu holen. Vielleicht nicht jetzt die ersten Tage. Das ist jetzt für Leute, die schon ein bisschen länger in Führung sind. Aber man kann von nahezu jeder Führungskraft was lernen. Weil alle Menschen, die in Führung gekommen sind oder die diese Aufgabe übernehmen, übernehmen sie ja aus einem Grund. Und jeder kann irgendwas gut. Und dann kann man halt gucken, was kann ich davon für mich entnehmen. Und vielleicht ist dann bei einem tatsächlich was dabei, wo man sagt, also nee, von dem will ich echt gar nichts haben. So, dann ist das auch okay. Ist ja nicht schlimm.
Manchmal ist es ja sogar so, wenn man sich da mal hinguckt und sagt, wieso finde ich den eigentlich so doof? Da lernt man ja auch extrem viel über sich selbst. So, was löst der eigentlich bei mir aus? Welche Werte verletzt der hier gerade von mir? Welche Grenzen werden hier überschritten und warum? Gibt es da was, was ich bei mir selbst auflösen muss? Oder ist es nur was, was ich so weit integrieren möchte, dass ich das eben auf gar keinen Fall auch so machen will. Geht ja auch, ne? Ich kann ja auch quasi aus einem Negativbeispiel was von mir lernen, wenn ich es richtig integriere.
Ja, absolut. Also ich hatte meine Chefin, die war, ich habe die wirklich bewundert, weil die sehr, sehr erfolgreich war. Und es gibt es ja wenig, dass du Frauen triffst, die in Großorganisationen erfolgreich sind. Und deswegen habe ich auch sehr eng mit, oder nicht deswegen, aber ich habe dann sehr eng mit ihr gearbeitet und habe mir viel auch gedacht, was will ich mir alles angucken? Und ich habe über die Zeit gemerkt, dass sie ganz viele Züge hat. Also sie konnte sehr gut eine Nähe herstellen. Sie konnte auch so fördern, Frauen fördern, also so ein Gefühl geben von, du bist wertvoll, du bist toll, du kriegst das hin. Aber gleichzeitig hatte sie das, wenn es stressig wurde, dass sie in einen totalen Micromanagement-Modus gefallen ist und dann Leute auch zusammengefaltet hat, wenn sie das Gefühl hat, die haben das nicht richtig gemacht oder sowas, wo ich irgendwann gemerkt habe, ja, dieses Tolle, so, ne? Dieses Gefühl geben von, du bist was wert, gerade für unter Frauen, das ist nicht so häufig in höheren Ebenen. Das war was Tolles, aber dieses ganze Micromanagen bei Stress und sowas, da kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Das geht komplett gegen also gegen mich. Da kann ich, das macht mich fertig, das möchte ich never ever tun. Und da habe ich dann irgendwann einfach auch gesagt, das war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das geht halt nicht. Das bin nicht ich, so kann ich nicht arbeiten. Und das war eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis. So, ne? Also das, ich habe gemerkt, was es mit mir macht, was es vielleicht dann auch mit anderen macht. Und gemerkt, das ist nicht produktivitätsfördernd. Also aus meiner Sicht, so wie ich glaube, wie Arbeit funktioniert. Nichtsdestotrotz ist sie am Ende ziemlich weit oben in der Hierarchieebene gelandet. Also es muss offensichtlich zu Erfolgen geführt haben. Aber es war halt nicht meine Art und das ist okay. Sie ist nicht deswegen ein schlechter Mensch und ich bin nicht deswegen ein schlechter Mensch. Wir sind einfach unterschiedliche Führungskräfte.
Ja.
Und das muss man für sich selber einfach rauskriegen. Und das dauert seine Zeit. Also da nicht die Erwartungshaltung haben, auch nochmal für alle Newbies, im ersten Jahr ist man da nicht klar. Im zweiten Jahr ist man da auch noch nicht klar. Das dauert. Wenn ihr nach 5 Jahren seid ihr irgendwann so, dass ihr so wisst, da fühle ich mich safe. Und dann habe ich auch schon Leute getroffen, dann sind die nochmal befördert worden, dann waren die wieder komplett unsicher, weil auf einmal sich ganz viel geändert hat. Also das dauert, habt Geduld, seid nett zu euch, ganz wichtig, nicht sich selber fertig machen, weil wenn man sich selber schon fertig macht, also da kann der Job niemals Spaß machen, so, sondern seid wohlwollend, positiv und dann kommt ihr da auch rein. Dann seid ihr irgendwann so, dass ihr euch souverän und safe fühlt und so das Gefühl habt, das bin ich. Jetzt bin ich angekommen.
Es ist ja auch ein Prozess, ne? Es ist ja dauerhaftes Wachstum. Und vielleicht zu einem gewissen Grad kann ich ja gleichzeitig in was ankomme, wo ich mich aktuell sicher fühle, aber trotzdem noch mich weiterentwickeln in meiner Rolle.
Absolut.
Also ich glaube, es gibt auch gar nie so dieses, jetzt bin ich fertige Führungskraft. Und das will ja eigentlich auch niemand, der, wenn man sich mit so Entwicklung und Wachstum beschäftigt, sondern so dieses gleichzeitige Aushalten von, ich bin jetzt mit dieser aktuellen Situation so weit zufrieden und ich fühle mich jetzt hier in meiner Rolle so weit sicher. Gleichzeitig entwickle ich mich aber weiter, nehme hier noch Impulse mit, nehme da was mit, merke hier sei es in der Retro oder auch nur in der Selbstreflexion, okay, da könnte ich noch und Achtung, hier hat mich was getriggert oder wie auch immer. Das kann ja auch beides stimmen.
Ich habe vor ein paar Tagen zu einer neuen Führungskraft mal gesagt, die auch Vater ist. Wie ging dir das, als du nach 4 Monaten Papa sein mit der Rolle, dass du jetzt Papa bist? Du hattest 9 Monate Zeit, dich vorzubereiten. Dann war dieses Baby da. Wie hast du dich nach 4 Monaten in der Rolle gefühlt? Antwort: völlige Überforderung. Es war alles. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Es ist völlig unkalkuliert. Es passiert jeden Tag Chaos. Man ist froh, wenn man irgendwie halbwegs Schlaf kriegt. So. Nein, ich sage so, und jetzt? Jetzt sind deine Kinder älter. Wie geht es dir jetzt in deiner Rolle? Besser. Insgesamt souveräner. Es gibt immer noch Tage, wo man irgendwie denkt, was ist hier passiert? Es überfordert mich völlig. Ich weiß nicht die Lösung. Ich muss es irgendwie hinkriegen. Weil sich die Kinder weiterentwickeln, weil sich das Umfeld weiterentwickelt, weil einfach unvorhergesehene Dinge passieren. Aber insgesamt souveräner. Und nach 15 Jahren nochmal souveräner. Und wenn die Kinder ausziehen, ist es wieder eine völlige Überforderung. Also that's life. Wenn du ganz frisch drinne bist, ist es einfach, da ist es irgendwie klarkommen. Und das ist okay. Das geht jedem so. Aber mit der Zeit wird es besser. Und das muss man sich einfach vor Augen halten, dass man wirklich sich da rein entwickelt und immer weiterentwickelt, wie du eben so schön gesagt hast, ne? Auch nach 10 Jahren, sei es, dass neue Teammitglieder reinkommen, dann passiert was, sei es, dass sich das äußere Umfeld ändert, ne? Also wenn wir jetzt überlegen, jemand, der Handyentwicklung gemacht hat mit Tastenhandys, der wird irgendwann als Führungskraft die Herausforderung gehabt haben, dass keine Sau mehr Tastenhandys kaufen will. Also so, das heißt, irgendwie da ändert sich was im Umfeld, da muss sich nicht mal das Team geändert haben und trotzdem muss was passieren und es fordert ein. Und wenn es dann irgendwann langweilig ist, dann ist es vielleicht schön, weil es langweilig ist. Kann ja auch sein, dass man einfach mal eine ruhige Phase haben möchte und dankbar dafür ist. Oder man sucht sich halt eine neue Herausforderung. Aber es ist am Ende einfach wirklich was, wo man das ganze Leben lang sich drinne weiterentwickeln kann, wenn man möchte.
Ja, total. Ist eigentlich auch eine schöne Erkenntnis so, ne? Also auch dieses, ich habe hier was aufgebaut und das ist dann auch okay, das loszulassen und weiterzuziehen. Oder ich genieße das jetzt auch einfach mal, da drin zu bleiben, wenn ich das aufgebaut habe oder wie auch immer. Und sich dann immer weiterentwickeln zu können und nie so dieses Endziel. Und ich glaube, das gibt auch so ein bisschen Freiheit, ne? Weil man dann nicht so dahin sprinten muss, so ich muss jetzt in den nächsten 4 Wochen an diesem Ziel ankommen, weil sonst bin ich eine schlechte Führungskraft oder so, sondern es ist halt nun mal eine Entwicklung und es gibt am Anfang Schritte, die man gehen kann und es gibt später Schritte, die man gehen kann.
Ja, genau.
Hast du so rückblickend was, wo du gesagt hast, das war richtig schwierig für dich?
Ja, also das war eine Situation, die war ganz schlimm für mich. Da war ich quasi neu Führungskraft und wir hatten quasi, es ging darum, dass wir die Budgets fürs nächste Jahr bewilligt bekommen. Und wir hatten eine Präsentation vorbereitet. Und wir hatten da das gesamte Team, das war mein neues Team, wir hatten da wirklich jetzt 3 Monate so viel Arbeit reingesteckt. Und es war besprochen, dass wir quasi die Präsentation dann an dem Freitag, also weiß ich noch heute, an dem Freitag quasi dem Bereichsleiter geben, meinem alten Chef, und der dann sozusagen damit dann losläuft. Und dann hatten wir, weil auch die hatten dann über den Sommer alle keinen Urlaub genommen, deswegen hat man dann gesagt, okay, und dann, wenn da noch kleinere Nachbesserungen sind, dann übernehmen wir Teamleiter das quasi. Und die anderen können, wer möchte, kann schon in Urlaub gehen, damit die auch endlich mal noch ein bisschen was vom Sommerurlaub sozusagen kriegen. Das war Sommerurlaub Ende September. Und dann saßen wir, ich weiß das ja wirklich noch heute, saß ich mit der anderen Teamleiterin vom Controlling, weil es waren ja Budgets, saß ich bei meinem Chef, bei meinem ehemaligen Chef, und wir haben diese Präsentation vorgestellt, Freitag 17 Uhr. Und er sagt, ja, es geht so gar nicht, wir müssen die Budgets komplett umschichten, wir können das so nicht machen. Und wir saßen da beide und dachten, sind wir im falschen Film. Wir haben das seit 3 Monaten alles abgestimmt und er war auch beteiligt und jetzt passt das alles nicht. Und dann haben wir ihn angeguckt und wir sind da beide rausge-, und ich habe zu ihm noch gesagt, wie sollen wir das denn machen? Wir haben gar keine Mitarbeiter. Die sind jetzt alle nicht da. Die haben alle bewilligte Urlaube, weil wir das ja vom Zeitplan genauso besprochen haben. Also inklusive mir. Ich hatte auch 1 Woche Urlaub dann. Und dann sagte er, ja, nee, das ist mir egal. Ich will das anders haben. Dann seht zu, wie ihr das möglich macht. Und da war ich, also da hab ich wirklich, war ich richtig fertig. So. Ich war richtig frustriert, auch mit, ich habe da mit der Kollegin gesprochen und wir haben überlegt, wie wir es machen. Haben letztlich, also ich habe dann meinen Urlaub gestrichen. Es war noch ein Mitarbeiter da und wir haben dann quasi das alles in der Woche danach noch umgeschichtet und umgearbeitet, auch mit der mit dem Controlling-Team zusammen dann. Also wir haben das dann alles hinbekommen. Aber das war so ein Moment, wo für mich klar war, also zum einen, also ich war einfach überfordert, weil ich dachte, ich will niemanden aus meinem Team den Urlaub streichen deswegen, an einem Freitag vor der Urlaubswoche um 18 Uhr. Und ich habe für mich, also das war was, wo ich einfach dachte, okay, wie kriege ich das jetzt irgendwie hin? Und dann gab es nicht mal ein Dankeschön dafür in der Woche danach, sondern es war so, ah ja, habt ihr ja hingekriegt, so ungefähr. Und das waren so Momente, wo ich einfach dachte, das ist nicht wertschätzend. Also das ist einfach was, wo ich denke, auch er hat es nicht böse gemeint, er war halt so ein sehr rationaler Typ, aber das macht dir unglaublich viel kaputt und das hat auch in mir was kaputt gemacht zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, ich finde, das ist keine gute. Das ist nicht gut. Das hat sehr, sehr lange in mir gearbeitet. So. Nicht mit der Lösung, die ich dann gefunden habe, die war für mich okay. Aber mit dem Ganzen, wie es überhaupt dahin kommen konnte, warum, wie kann man sowas an einem Freitagabend sagen? War das jetzt so schlimm, dass man das tatsächlich machen musste oder nicht? Haben wir vorher irgendwas falsch gemacht? Das war wirklich sehr, sehr überfordernd, weil das halt auch so von, es hat so in Frage gestellt, was wir die ganzen letzten Monate gemacht haben. Mit so einem Wisch, zack. Das war eine schwere Zeit.
Ja, hört sich richtig hart an.
Ja.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, wäre ich mindestens genauso überfordert gewesen in dem Moment. Aus heutiger Sicht, was würdest du, wenn du jetzt hörst, jemand erzählt dir die Story, was würdest du der Person raten?
Ich würde ihr raten, stärker Erwartungsmanagement mit dem Vorgesetzten zu machen. Auch zu gucken nochmal, haben wir wirklich die richtigen Kontaktpunkte gesetzt? Und im Zweifel auch es einzufordern. Weil ich glaube, das ist etwas, was wir damals nicht so sehr gemacht haben. Wir waren halt der Meinung, wir kriegen das schon hin. Wir haben zwar irgendwie mal einen Zwischenstand gezeigt oder auch mal einen Zwischenstand mit einem Abteilungsleiter besprochen. Aber wir haben halt rückblickend zu wenig mit dem tatsächlichen Adressaten, mit dem Bereichsleiter gesprochen. Aus gutem Grund. Also es ist jetzt nicht, es war halt, irgendwie haben wir gedacht, wir kriegen es halt hin. Und er hatte halt auch so viele Sachen zu tun. Aber dazu früher auch stärker einzufordern, wenn das für dich strategisch so wichtig ist, dann musst du auch im Frühstadium Zeit da rein investieren und darauf zu bestehen. Also dieses aktiven Managen deiner Führungskraft und ihr zu sagen, wenn du hier nie was, nie Zeit reinsteckst, dann darfst du es am Ende nicht kaputt machen. Ne? Also das ist einfach, diese Regeln auch klar zu kommunizieren und es einfach deutlich zu machen. Das ist super wichtig, weil das ist halt ein Punkt, wenn man Sachen delegiert und da lange nicht drauf guckt und die einfach laufen lässt, dann ist es am Ende nicht der Fehler des Mitarbeitenden, an den man delegiert hat, wenn es nicht dem Qualitätsanspruch genügt, den man hat. Also wenn das wirklich so wichtig ist, dass das in einer bestimmten Qualität sein muss und eine bestimmte Story haben muss oder irgendwas, ne? Gerade bei Präsentationen, die man oder Argumentationslinien, die man vertreten muss, Unterlagen, die man aufbereiten muss oder Budgets, die man irgendwie verteilen will. Wenn das so wichtig ist, dass die persönliche Note von mir als Vorgesetzter drauf ist, dann muss ich die Zeit investieren, damit die persönliche Note darauf kommt und zwar nicht am Ende. Sonst habe ich den Fehler gemacht, nicht der Mitarbeitende. Und das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Thema von Delegation. Ich kann ganz viele Aufgaben delegieren, aber ich muss mir halt überlegen, bis zu welchem Grad kann ich es delegieren? Wenn jemand eine Entgeltabrechnung macht, dann kann ich das gut delegieren. Da gibt es Qualitätsstandards, irgendwelche Regeln, die eingehalten, die kann ich aufschreiben im Zweifel, wenn die nirgendwo aufgeschrieben stehen, und dann kann der das durchführen. Da brauche ich den nicht die ganze Zeit an die Hand nehmen, um ihm das zu erklären. Aber bei strategischen Themen oder so, die wirklich einen sehr, sehr fundamentalen Charakter fürs Unternehmen, für meinen Verantwortungsbereich haben, da kann ich das unter Umständen nicht so delegieren, dass ich einfach sage, mach das und am Ende erwarte, dass dann das Ergebnis kommt, was ich persönlich für richtig halte, ohne mich einzubringen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem ganzen Thema von Delegation, sich zu überlegen, was kann ich wirklich gut delegieren und wo muss ich doch noch in einer gewissen Art und Weise dranbleiben. Das heißt ja dann nicht, dass ich die Folien male oder dass ich die Budgets klein shifte oder so, aber dass ich mir Zwischenstände zeigen lasse, dass ich mal sage, Mensch, so passt es nicht für mich. Lass uns da mal drüber reden. Erzähl mir mal, was hast du bis jetzt gemacht? Wie stellst du dir das vor?
Ja, voll wichtig. Auch von Anfang an quasi zu sagen, okay, das und das brauchen wir nachher. Das hilft ja auch oft schon. Und wie du sagst, dann klar, zwischendrin nochmal draus gucken. Überhaupt Erwartungen klar zu machen, finde ich eh einen super wichtigen Punkt, was man als Führungskraft auch lernen muss. So diese Erwartungen ans Team klar zu machen und zu sagen, das und das brauche ich, damit wir dann hier auch weitermachen können, ne? Oder das braucht der andere, der von uns abhängig ist oder was auch immer.
Genau, also so dieses, auch das Ziel, warum macht man das? Warum gibt es diesen Stichtag? Nicht einfach zu sagen, ich brauche das bis dann, sondern zu sagen, weil danach muss das damit passieren oder weil dann ist die Vorstandspräsentation, weil dann ist das, weil dann müssen wir beim Kunden stehen, dann ist Anmeldeschluss für die Messe, da müssen wir entscheiden, ob wir dahin wollen oder nicht. Also diesen Kontext liefern, warum etwas bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Qualität da sein muss. Das sind oft nur zwei Sätze, aber die helfen wahnsinnig, demjenigen, der das macht, zu verstehen, warum das so ist und dann das für sich quasi annehmen zu können und nicht das Gefühl zu haben, der hat mir das einfach willkürlich gesagt, sondern zu sagen, ah ja, okay, verstehe. Der hat zwar gesagt, aber das kommt nicht mal von ihm, sondern es ist einfach ein Umstand, den ich nicht kenne, den ich nicht kannte vorher und der hat mir die Information gegeben.
Ja, total wichtig. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal angerissen, dass du inzwischen ja mit Führungskräften arbeitest und auch eine Konferenz jetzt gerade organisierst, die im Mai 19. bis 21., oder?
Ja, genau.
Genau, magst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ja, sehr gerne. Genau, es ist eine dreitägige Online-Konferenz. Die Idee ist entstanden, weil ich so das Gefühl hatte, es gibt so unglaublich viele tolle Menschen, die Führungskräfte werden, die neue Führungskräfte sind und die irgendwie aber nicht so richtig Begleitung an der Hand haben. Also sei es, weil vielleicht das Unternehmen nichts anbietet, sei es, weil sie vielleicht auch keine Zeit haben, sich da selber drum zu kümmern, was auch immer der Grund ist. Ich hatte so das Gefühl in vielen Gesprächen, dass eigentlich ganz, ganz viele Menschen unterwegs sind und irgendwie sich Unterstützung wünschen, aber nicht so richtig finden und auch nicht so richtig wissen, was sie brauchen. Das ist ja oft dann auch so ein bisschen das Problem, dass man irgendwie denkt, ich bin jetzt neu als Führungskraft, ich weiß gar nicht, bei welchem Thema ich anfangen soll und wo finde ich denn was. Und gleichzeitig gibt es aber unheimlich viele Leute, die auch was erzählen und die auch einfach richtig, richtig viele wertvolle Impulse liefern können. Ich meine, Mona, wir reden ja auch jetzt gerade drüber, weil wir halt unheimlich gerne mit den Menschen arbeiten und da auch gerne unsere Expertise teilen und ihnen helfen wollen, einfach sich weiterzuentwickeln und besser in Führung zu kommen, besser in die Wirkung zu kommen. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, ich möchte diese Menschen irgendwie zusammenbringen. Und weil halt gerade wenn man in einem neuem Unternehmen oder neue Führungskraft ist und das Unternehmen bietet nichts dazu an oder so, gesagt, okay, ich möchte auch nicht, dass es jetzt irgendeine Hürde gibt, warum ich daran nicht teilnehmen kann. Also, dass es eigentlich keinen Grund gibt. Deswegen ist die Konferenz kostenfrei. Wer teilnehmen möchte, kann sich einfach anmelden über eine Eventbrite-Seite. Dann kriegt er eine E-Mail, wo quasi auch die Sessions nochmal drin sind, sich das alles planen kann, kriegt nochmal ein paar Infos geschickt, aber keine Werbe-E-Mails oder sowas. Also es ist jetzt nicht, dass man in einem Spam-E-Mail-Verteiler landet und man kann sich natürlich auch jederzeit abmelden. Es geht nur darum, dass wir einfach auch ein bisschen die Infos, die einen Mehrwert bieten, teilen können. Also man meldet sich einfach an, damit man informiert ist. Und auch den Login bekommt zur Konferenz und dann kommt man an diesen 3 Tagen einfach in die Sessions, die einen interessieren. Und es sind ganz unterschiedliche Themen, die wir da haben. Vielleicht kannst du gleich erzählen, was du für einen tollen Workshop anbietest. Ich sage kurz noch was zum Generellen. Wir haben über 20 Speakerinnen inzwischen, Speaker und Speakerinnen da, Coaches, Trainerinnen, also wirklich viele hochqualifizierte Leute, Geschäftsführer. Wir haben Bezirksamtsleiter, also auch öffentliche Verwaltung dabei, Führungskräfte, die aus dem Alltag berichten. Wir haben Thema KI, wir haben, wie mache ich denn überzeugende Stories, damit ich auch überzeugen kann mit dem, was ich erzähle, ne? Wir haben Mental Health, Arbeitsorganisation, Reifegradmodelle für Teams. Also wo merke ich eigentlich, wo der Mitarbeiter gerade steht und wie ich ihn abholen kann. Veränderungsprozesse, also wirklich alles, was einem so am Anfang an Herausforderungen begegnen kann, haben wir 1 bis 1,5 Stunden Sessions für am Start, wo man einfach reingehen kann, mitmachen kann und hinterher für sich ein, zwei Impulse mit nach Hause nimmt, die man dann in seinem Alltag umsetzen kann. Genau, und insofern möchten wir einfach, also nicht nur ich, sondern auch die Speaker, mit denen ich gesprochen habe, möchten einfach auch was zurückgeben von dem, was sie bekommen haben, als sie mal Führungskraft geworden sind und was ihnen vielleicht geholfen hätte. Und ja, sie geben konkrete Impulse weiter, damit einfach für alle Neuführungskräfte das Leben ein bisschen leichter wird. Wenn es ein kleines bisschen leichter wird, dann haben wir schon was erreicht. Ja, und du, Mona, darfst jetzt noch erzählen, was deine Session ist, weil Mona, das verrate ich mal hier an der Stelle, hat nämlich die Auftaktsession. Sie macht quasi den ersten Workshop am Montagmorgen gleich.
Ja, ich freue mich auch schon mega auf die Konferenz. Ich habe neulich mal geguckt, wer noch so alles kommt, ne? Auch schon gedacht, ich glaube, ich muss da in ein paar Sessions reingehen, mir selber nochmal anhören, weil ich finde das Konzept einfach unglaublich gut und unglaublich wichtig. Ist ja, ich meine, da haben wir beide ja sehr ähnliche Ziele, was so angeht, die jungen Führungskräfte mitzunehmen und ihnen das zu bieten, was es vielleicht nicht überall gibt und eben dieses es einfach ein bisschen leichter machen. Und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Wie du gerade gesagt hast, ich mache den Auftakt-Workshop. Da wird es vor allem um dieses, was wir vorhin eigentlich schon viel angerissen haben, nochmal gehen. Wie möchte ich eigentlich als Führungskraft sein? Wie starte ich in die Führung? Wie finde ich meinen eigenen Führungsstil? Und werden da tatsächlich auch was Richtiges machen. Also es wird kein Vortrag, sondern es gibt was zu tun. Das gar nicht abschreckend gemeint, sondern eigentlich motivierend, weil ich persönlich habe auch mit der Zeit immer festgestellt, man nimmt halt einfach mehr mit, wenn man direkt was tut. Weil wenn man so eine Dreitageskonferenz, wie du sagst, halt in die Sachen gehen, die einen auch wirklich interessieren, weil sonst ist es wieder diese Druckbetankung und dann stehe ich nachher da und weiß eigentlich gar nicht, was ist mir eigentlich hier gerade widerfahren. Und vor allem, da ich ja den ersten Slot habe, war es mir halt auch wichtig, dass wir direkt was machen, das dann vielleicht auch schon im Übertrag für die weiteren Sessions mehr Klarheit bringt, was man daraus dann mitnehmen kann. Und genau, freue ich mich schon sehr drauf und ich freue mich echt auch auf alles, was dann noch so kommt in der Konferenz und auch in der Zukunft sowieso. Ja, das wird richtig gut.
Ja, vielleicht können wir noch einen Tipp mitgeben für diejenigen, die jetzt Lust haben, sich anzumelden. Schnappt euch vielleicht einfach oder generell auch für alle Führungskräfte, alle neuen Führungskräfte, besorgt euch eine kleine Kladde, ein kleines Büchlein, ein kleines Notizbuch, wo ihr einfach, wenn ihr so ein Gespräch geführt habt mit einer Führungskraft, ne, oder wenn ihr einen Termin hattet oder so, wo ihr einfach merkt, da ist was, was euch mit der Führungsthematik angetriggert hat, ne? Weil ihr hattet ein Gespräch, da kam ein toller Impuls raus oder ihr habt was gesehen, was ihr gar nicht wollt oder ihr habt irgendwie irgendwo was aufgeschnappt oder so oder eine Frage, dann notiert sie euch da rein Und nehmt euch immer zwischendurch mal Zeit, da wieder reinzugucken, mal drinnen zu blättern und zu schauen, ah, was habe ich denn, ne? Was, vielleicht notiert ihr euch Aufgaben, die ihr euch vornehmt in einer anderen Farbe, sodass ihr die auf einen Blick gleich sehen könnt. Und dann könnt ihr immer zwischendurch mal checken, habe ich denn die Sachen umgesetzt, die ich umsetzen wollte? Oder den Impuls, Mensch, ja, das habe ich ja noch gar nicht gemacht oder das war ja cool. Und dann sammelt ihr da so ein bisschen euer Wissen und eure ganzen Eindrücke. Und ich würde es nicht ins Handy packen. Also so ein kleines A6-Heft ist einfach viel praktischer. Das kann man in der Handtasche dabei haben oder, naja, gut, in der Hosentasche bei Männern vielleicht schwieriger, dann Jackentasche oder so. Aber das ist einfach wirklich, wirklich praktisch. Und wenn ihr dann zu sowas wie einer Konferenz kommt, dann notiert euch einfach am Ende von so einer Session. Wir haben bei der Konferenz immer mindestens eine Viertelstunde Pause zwischen den Sessions. Was war jetzt die eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe? Das eine To-Do, was ich mir vornehme. Und dann müsst ihr nicht alles gleich am Donnerstag nach der Konferenz umsetzen, aber dann habt ihr schon mal eine Liste von Dingen, die ihr machen wollt und könnt euch eine Sache davon nehmen. Und einen Monat später könnt ihr euch die nächste vornehmen. Also da vielleicht nochmal als kleine Idee, um auf dieser Reise, die euch als junge Führungskräfte ja bevorsteht, einfach möglichst viel für euch rausholen zu können und nicht das Gefühl zu haben, ah, da habe ich doch so eine Sehenswürdigkeit vor x Monaten gesehen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche das ist, sondern dann könnt ihr in euer Album reingucken, in euer kleines Notizbuch und euch sagen, ah ja, richtig, das war dieser Tipp. Da kann ich ihn noch mal genau nachlesen. Und dann kann man ihn rausholen.
Top-Tipp, würde ich mal sagen. Kann ich nur empfehlen, ich bin auch so ein Büchermädchen. Zu dem Tipp, den du jetzt gerade noch gegeben hast, hast du denn sonst noch einen Rat, den du jemandem mitgeben möchtest, der jetzt gerade überlegt, in die Führung zu gehen oder gerade auf dem Weg in die Führung?
Ja, mein Tipp ist, rede mit Menschen. Also rede mit anderen Führungskräften, also zum einen mit anderen Leuten, die schon in der Funktion sind, in die du gehen möchtest, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist das denn, was bedeutet das denn überhaupt? Sei es in der gleichen Firma, sei es in einer anderen Firma, egal. Einfach mit Leuten reden, die die Führungsverantwortung haben, schon länger haben, und mit Leuten, die auch auf dem gleichen, an der gleichen Stelle sind. Also such dir Netzwerke, such dir Leute, die dich einfach auf dieser Reise begleiten können. Weil das wird dir wahnsinnig helfen auf Dauer.
Ja, mega wichtiger Tipp. Ist auch was, was ich tatsächlich lange unterschätzt habe und dann erst in der ersten Führungsrolle so richtig angefangen habe und mir im Nachhinein gewünscht habe, ich hätte es früher gemacht. Also, hört auf Anaïs. Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Du hast echt richtig viel Input jetzt, glaube ich, rausgehauen. Direkt hier, Leute, ne, Büchle raus und aufschreiben, was ihr mitgenommen habt und dann umsetzen.
Genau. Und wenn jetzt das Buch noch nicht da ist, einfach nochmal hören.
Genau.
Buch besorgen, nochmal hören, aufschreiben.
Auch immer gut, auch immer gut. Und dann natürlich in die Konferenz kommen. Ich packe den Anmeldelink natürlich auch in die Shownotes, wie alles, was wir vorhin schon besprochen haben. Und ja, vielen Dank dir. Und wir sehen uns am 19. Mai, würde ich sagen.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Dann starte ich mit dir in die Woche. Das wird super.
Stimmt. Perfekt. Dankeschön fürs Zuhören. Da waren heute richtig viele Tipps dabei, die ihr einfach direkt umsetzen könnt. Alle Links, die wir unterwegs erwähnt haben, findet ihr natürlich in den Shownotes. Anaïs hat euch kurzerhand sogar noch selbst einen Blogbeitrag zum Thema Retros verfasst. Den habe ich selbstverständlich auch verlinkt. Wir freuen uns beide, wenn ihr bei der Konferenz vom 19. bis 21. Mai dabei seid. Am besten, ihr meldet euch direkt unter dem Link an. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn ihr Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback habt, dann könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail unter futureleaderspod@monafries.de schreiben. Ansonsten findet ihr mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu sind ebenfalls in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.